Wir beginnen die Vorlesung Nummer 6, indem wir nochmal auf den Integralsatz von Cauchy zurückschauen. Die Voraussetzungen: Wir haben ein Gebiet G ohne Löcher in der komplexen Ebene. Auf dem Gebiet G ist eine holomorphe Funktion vorgegeben und die Aussage des Integralsatzes von Cauchy stellt fest, alle Umlaufintegrale von f verschwinden. Umlaufintegrale, das sind Integrale über einfach geschlossene Wege, Gamma, in diesem Gebiet G. Gehen wir zur Seite 59, die Bemerkung Nummer 2, die oben nochmal im Anschluss aufgelistet worden ist, im Anschluss an den Integralsatz. Eine wesentliche Folgerung ist die Wegunabhängigkeit des Kurvenintegrals. Das heißt, wenn man im Gebiet G, genauer im einfach zusammenhängenden Gebiet G, zwei Punkte fixiert, diese beiden Punkte durch beliebige Kurven verbindet, die im Gebiet verlaufen, dann ergibt sich in jedem Fall derselbe Wert des Kurvenintegrals. Bei der Bemerkung 2 auf Seite 59 oben sollte man natürlich zur Verdeutlichung in Klammern nochmal dahinter schreiben, die Existenz von Stammfunktionen auf einfach zusammenhängenden Gebieten. Im Satz selbst ist natürlich vermerkt, nur in der Bemerkung 2 wird es implizit vorausgesetzt, es schadet aber nichts, wenn man es nochmal ergänzt. Gehen wir über zu ein paar Anwendungen. Die Anwendungen klingen im ersten Moment komisch. Da steht Berechnung reeller Integrale und die Frage ist natürlich, was hat das mit Funktionentheorie zu tun? Oder im engeren Sinn, wie kommt der Cauchy-Integralsatz ins Spiel? Es geht hier auf der Seite 59 Mitte um zwei berühmte Integrale, die sogenannten Fresnelschen Integrale. Es wird behauptet, man berechnet das uneinige Integral von 0 bis unendlich jeweils, von Sinus an der Stelle t² und von Cosinus an der Stelle t². Und das Ergebnis in beiden Fällen ist 1/2 Wurzel pi halbe. Da steckt natürlich zweierlei drin. Zum einen, die Existenz dieser uneinigen Integrale wird mitbehauptet. Und dann natürlich, dass die Werte übereinstimmen und jeweils 1/2 Wurzel pi halbe ergeben. Uns geht es weniger um diese Integrale, sondern vielmehr darum, wie man den Cauchy-Integralsatz zum Einsatz bringen kann, um unter Umständen solche reellen Integrale auszurechnen. Und das sehen wir jetzt im Beweis dieser Behauptung. Als Gebiet G wählen wir die ganze komplexe Ebene, das heißt, wir haben die einfach zusammenhängende Situation. Und als holomorphe Funktion, warum diese Wahl getroffen wird, das sehen wir gleich, wird f von z gleich Exponentialfunktion, komplexe Exponentialfunktion, an der Stelle minus z² gewählt. Ja, Zitat, Cauchy-Integralsatz, vorletzte Zeile von Seite 59. Es gilt Integral über Gamma, f von z dz ist 0. Wenn immer Gamma ein geschlossener Weg ist in der komplexen Ebene. Wobei nochmal an die Konvention erinnert wird, die wir beim letzten Mal getroffen haben. Geschlossener Weg oder Weg im Allgemeinen soll ab jetzt immer bedeuten, dass wir keine Selbstdurchschneidungen haben. Ja, die spezielle Wahl, die wir jetzt treffen für unseren Weg Gamma, sieht so aus. Unser Weg Gamma, wie auf der Seite 60 beschrieben, wird aus drei Stücken zusammengesetzt. Gamma 1, Gamma 2 und Gamma 3. Und wie diese Stücke aussehen, das ist in dem Bild auf Seite 60 unten verdeutlicht. Gamma 1 startet in 0, die Strecke auf der x-Achse bis zum Punkt R. Groß R ist irgendeine noch positive Zahl, die im Moment noch beliebig ist, aber später gegen unendlich läuft. Das Stück Gamma 2, das Wegstück Gamma 2, ist das Kreisbogenstück, das in R startet und bis zum Punkt R mal E hoch I Pi Viertel läuft. Und schließlich läuft man mit Gamma 3 wieder zurück in den Ursprung, auf dem Streckenzug, der angedeutet ist. Auf der Seite 60 finden Sie die Parametrisierungen der einzelnen Wege. Nochmal, das große R ist positiv, im Moment noch fixiert. Gamma 1 von t ist einfach t. Für t zwischen 0 und r, die gerade Linie, startend in 0, endend in r auf der x-Achse. Gamma 2t ist r mal e hoch it, t zwischen 0 und pi Viertel. Also der Winkel 45 Grad, wenn Sie so wollen, das Kreisbogenstück, das dem entspricht. Und Gamma 3, man läuft auf der Strecke zurück und wenn man das richtig macht, dann muss man für Gamma 3 von t wählen, minus t mal e hoch minus i pi Viertel. Von t gleich minus r bis 0, dann passt es zusammen. Auch hier meine Empfehlung, rechnen Sie mal nach, dass man mit diesen Parametrisierungen wirklich das beschreibt, was gerade in Worten anschaulich geschildert wurde. Und insgesamt, der Weg Gamma ist der Weg, der sich aus diesen drei Teilen zusammensetzt und insgesamt einen geschlossenen Weg ergibt. Damit sind wir auf der Seite 61 und zitieren den Integralsatz von Cauchy. Der sagt, unsere Funktion e hoch, was war es, f von z gleich e hoch minus z Quadrat. Das Wegintegral davon ist 0. Und das Wegintegral über Gamma zerfällt eben in die drei Anteile, ausgedrückt in der Formel mit der Nummer Stern auf der Seite 61. Da wird die Additivität des Wegintegrals bezüglich der Hintereinanderausführung von Wegen ausgenutzt. Jetzt haben wir drei Integrale, die separat zu diskutieren sind. Gucken wir uns das Integral an über den Weg Gamma 1, also der erste Unterpunkt auf der Seite 61. Integral über Gamma 1 von e hoch minus z Quadrat. Parametrisierung eingesetzt, Definition benutzend, ist das Integral von 0 bis r der Funktion e hoch minus t Quadrat dt. Bei Groß R gegen unendlich braucht man sich keine Gedanken über Konvergenz zu machen. E hoch minus t Quadrat fällt schnell genug ab. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht um den Wert, um den Grenzwert bei Groß R gegen unendlich und dass man wirklich ein halb Wurzel Pi bekommt. Da habe ich es angemerkt, das ist eine doch recht anspruchsvolle Rechnung. Wer sich das anschauen will, der findet eine Vorlage im Buch von Hildebrand, Analysis 2. Und zwar auf der Seite 37 in der Formel 21, beziehungsweise im Umfeld dieser Formel, wird gezeigt, dass das uneinliche Integral von 0 bis unendlich e hoch minus t Quadrat dt gerade gleich ein halb Wurzel pi ist. Schauen wir auf das zweite Integral, wo über das Stück des Kreisbogens integriert wird. Nummer 2, Integral über Gamma 2. E hoch minus z Quadrat dz. Parametrisierung eingesetzt, Integral von 0 bis pi Viertel vom entsprechenden Integranten, der von t jetzt abhängt. Da wollen wir jetzt nicht rechnen, sondern wir gucken auf die Funktion, die unter dem Integralzeichen steht und schauen insbesondere, wie das große R da eingeht, weil wir wollen ja nachher groß R gegen unendlich gehen lassen. Das große R steht einmal als Faktor drin, aber auch, und das ist entscheidend, in der Exponentialfunktion im Exponenten taucht minus R Quadrat auf. Also, wie in Rot angedeutet, unter der geschweiften Klammer, die Funktion, die man bezüglich t integriert, die verhält sich im Wesentlichen wie e hoch minus r Quadrat mal r. Und das ist, denke ich, offensichtlich. Diese Größe verschwindet, wenn man das große r gegen unendlich gehen lässt. Also mit dem Integral Nummer 2, dem Integral über Gamma 2, haben wir keine Probleme. Bleibt das Integral über Gamma 3 von e hoch minus z Quadrat dz. Da hilft auch nichts. Wir sind auf der Mitte von Seite 62. Man muss die Parametrisierung, die wir gewählt haben, einsetzen für diesen Weg zurück in den Ursprung, für den Weg Gamma 3. Die Definition ausnutzen, die Ableitung ausrechnen, umformen. Und ich denke, das können Sie selbst mal ausführen. Da passiert nichts. Das ist eine Rechnung mit gewöhnlichen Integralen. Und was man als Ergebnis bekommt, da steht auf der Seite 63 in der ersten Zeile. Das ist minus 1/2 Wurzel 2 plus i mal Wurzel 2 mal das Integral von 0 bis r Cosinus Tau Quadrat minus i mal Sinus Tau Quadrat d Tau. Mit diesen Informationen gehen wir zurück in die Relation Stern auf der Seite 61 und sehen nach Grenzübergang r gegen unendlich, dass unsere Behauptung letztlich aus Stern folgt, nach Grenzübergang r gegen unendlich, wenn wir zu Real- und Imaginärteil übergehen. Also die Rechnung auf Seite 63, da ist auch kein Trick verborgen. Das ist einfach nur Auswertung der drei Schritte, die man gemacht hat. Wobei nochmal der erste Schritt wirklich der kompliziertere ist, wo es aber nur um die Berechnung eines reellen uneinlichen Integrals geht. Das Wort nur ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Das ist doch schon eine etwas schwierigere Aufgabe. Dann besteht der Rest im Zusammenbauen und letztlich fehlerfrei rechnen und man bekommt dann das, was behauptet wurde, nämlich die Gleichheit für die Fresnelschen Integrale. Zur Übung sollten sich die einzelnen Schritte nochmal genauer angucken. Wir machen weiter mit unserer Theorie. Die Überschrift auf Seite 64, die auch nur angedeutet wird, wie das geht. Diese Verallgemeinerung des Cauchy-Integralsatzes, was ist damit gemeint? Wir haben ein beliebiges Gebiet im Unterschied zur Voraussetzung im Cauchy-Integralsatz, also das Gebiet G, das wir uns jetzt anschauen, das muss nicht notwendig einfach zusammenhängend sein. Das heißt, wir betrachten ein Gebiet G mit einem Loch, wie in dem Bild eingezeichnet. Die Punkte in dem Loch gehören nicht zu G, also unser G ist nicht einfach zusammenhängend. Und wir haben weiter, wie im Cauchy-Integralsatz auch, eine Funktion f, die auf G holomorph ist. Dann wissen wir, wir können jetzt nicht erwarten, dass die Integrale über Wege vom Typ Gamma 1 und Gamma 2, so wie da gezeichnet, dass diese Integrale verschwinden. Dazu muss G einfach zusammenhängend sein, was wir aber jetzt nicht fordern. Also die simple Schlussfolgerung, verschwindende Integrale ist nicht mehr richtig. Was man aber zeigen kann, das steht auf der Seite 65, die Integrale müssen nicht verschwinden, aber sie müssen gleich sein. Das heißt, für Wege Gamma 1 und Gamma 2, die das Loch sozusagen umfahren, da gilt, das Integral Gamma 1 von f ist gleich dem Integral über den Weg Gamma 2 von f. Der Beweis ist einigermaßen technisch und ja nicht so ganz einfach. Die wesentliche Idee besteht darin, wie das Bild auf Seite 64 nahelegt, lassen sich die beiden Wege innerhalb des Gebietes G stetig ineinander deformieren. Man stellt sich wirklich vor, die beiden Wege sind aus einem Gummiband gefertigt und man kann jetzt beispielsweise den Weg Gamma 1 so mit dem Gummiband verformen, dass man auf Gamma 2 landet und das Ganze passiert innerhalb des Gebietes G. Dann muss man zeigen, dass der Wert des Integrals sozusagen stetig von diesem Parameter abhängt und letztlich, dass es sogar konstant bleibt. Und wenn man diese nicht ganz einfachen Argumente ausgeführt hat, dann ist es so, es stellt sich raus, dass wie in dem Bild beschrieben, wenn die Wege Gamma 1 und Gamma 2 sozusagen ineinander stetig deformiert werden können, innerhalb des Gebietes, dann sind die Integrale gleich. Als wichtige Anwendung auf der Seite 65 unten notiert, wir kehren zurück zu unserem Standardintegral, dem Integral von 1 durch z. Der Wert dieses Integrals ist immer 2πi, ganz egal, wie die Kurve Gamma aussieht, solange die Kurve Gamma den Punkt 0, den Ursprung, umschließt und genau einmal positiv orientiert um die 0 herumläuft. Es muss nicht unbedingt die Kreislinie sein. Sie können genauso gut auf einem Rand eines Quadrates oder Rechtecks einmal um den Ursprung herumlaufen, solange der Ursprung in Ihrem Quadrat oder Rechteck drin liegt. Das ist also eine Konsequenz dieser Verallgemeinerung. Was bedeutet dabei positiv orientiert? Auf Seite 66 eine anschauliche Beschreibung. Positiv orientiert heißt, das Innere der Kurve liegt beim Durchlaufen auf der linken Seite. Das ist keine mathematisch exakte Definition, aber genauso wenig ist eine mathematisch exakte Begriffsbildung, was bedeutet das Innere einer Kurve. Also ich denke, wir sollten es bei dieser Vorstellung belassen. Wichtig ist eben die Beobachtung, dass man nicht unbedingt über eine Kreislinie um 0 integrieren muss. Die Funktion 1 durch z, es reicht, irgendeinen Weg zu betrachten, der die 0 umfährt, in dieser Weise positiv orientiert und einfach geschlossen. Andererseits, wenn Gamma eine Kurve ist in der komplexen Ebene, die den Nullpunkt nicht im Innern enthält, dann ist das Umlaufintegral wieder 0. Also die typische Situation, die man jetzt vor Augen hat, zeigt das Bild auf Seite 66 unten. Die Kurve Gamma hat mit dem Nullpunkt nichts zu tun. Und dann ist das Umlaufintegral von 1 durch z wieder 0. Warum? Ja, überlegen Sie sich mal, wie man das mit dem Cauchy-Integralsatz irgendwie hinkriegen könnte. Da ist noch eine Anmerkung, weitere Beispiele auf Blatt 3, Aufgabe 1. Da bin ich mir nicht sicher, wie diese Beispiele aussehen werden. Lassen Sie sich überraschen. Damit ist der Cauchy-Integralsatz mehr oder weniger diskutiert. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist 23.2, der nächste Unterabschnitt, die sogenannte Cauchy-Integralformel. Wenn man so will, ist die Cauchy-Integralformel eine Anwendung des Cauchy-Integralsatzes. Im Wesentlichen sagt die Cauchy-Integralformel, wenn man eine holomorphe Funktion hat und wenn man eine Kreislinie betrachtet, die keine Singularität umschließt der holomorphen Funktion, also wo das Innere der Kreislinie zum Holomorphiebereich gehört, dann ist der Wert der holomorphen Funktion im Ursprung dieser Kreislinie im Mittelpunkt schon festgelegt durch die Werte der Funktion auf der Kreislinie. Und das ist auch eine überraschende Aussage, die für reellwertige Funktionen natürlich nicht richtig ist. Denken Sie an eine differenzierbare Funktion auf einem Intervall. Da ist es mitnichten so, dass die Werte der Funktion in den Endpunkten des Intervalls schon Aufschluss darüber geben, wie sich die Funktion in der Mitte verhält. Bei holomorphen Funktionen ist es anders. Und Sie haben gemerkt, ich bin vorhin schon bei der Formulierung etwas in Stolpern gekommen. Deswegen machen wir hier die Formulierung zunächst mal für die Kreisscheibe der berühmten Cauchy-Integralformel. Das ist Satz 23.2.1. Die Situation U ist eine beliebige offene Menge. Mehr brauchen wir im Moment nicht. Aber wir verlangen, dass die abgeschlossene Kreisscheibe mit Radius R um einen Punkt Z0, also die Menge aller komplexen Zahlen Z, mit Z minus Z0 Norm, Abstand zu Z0, kleiner gleich R ist, dass diese abgeschlossene Kreisscheibe noch ganz in der offenen Menge U drin enthalten ist. Zur Notation, wenn wir über das BR Z0 einen Querstrich machen, dann machen wir die abgeschlossene Kreisscheibe ohne den Querstrich drüber, also einfach nur BRZ0. Das ist die offene Kreisscheibe, wo in der Ungleichung eben kleiner r verlangt wird. Also nochmal gegeben offene Menge und eine abgeschlossene Kreisscheibe in dieser offenen Menge. Dann eine holomorphe Funktion f definiert auf der offenen Menge U mit Werten in C. Und die Aussage, wie ich vorhin schon vage formuliert habe, man guckt sich einen Punkt im Innern der Kreisscheibe an, der Punkt W heißt der soll in der offenen Kreisscheibe BRZ0 liegen. Dann gilt, der Funktionswert von f an der Stelle w ist gleich 1 durch 2 pi. Das Integral über die Kurve Kappa RZ0, erläutere ich gleich, von wem? Ja, von f von z durch z minus w und integriert wird bezüglich z. Also eingesetzt werden die Werte z aus der Kurve, w ist der fixierte Punkt und was da steht, ist die Aussage, die Werte im Innern der Kreisscheibe werden gegeben durch die Werte von f auf dem Rand dieser Kreisscheibe. Denn das ist die Notation auf der Seite 68 oben ab jetzt. Kappa R Z0 soll ab jetzt immer den folgendermaßen parametrisierten Kreis mit Radius R um Z0 bezeichnen. Wir parametrisieren über dem Intervall 0, 2 Pi. Das T daraus wird abgebildet auf Z0, das ist der Mittelpunkt, plus R mal E hoch IT. Also Kreislinie um Z0 mit Radius R einmal durchlaufen und zwar im positiven Sinne. Dann blättern wir nochmal zurück. Dann steht eben rechts in der Formel von Cauchy das Integral über eben diese Kreislinie. Und bei der Berechnung des Integrals wird die Funktion f eben nur auf dieser Kreislinie ausgewertet. Alle anderen Werte spielen keine Rolle, aber das sagt gerade die Formel, man bekommt alle anderen Werte im Inneren der Kreisscheibe eben aufgrund dieser Formel. Und das ist eine völlig überraschende Erkenntnis. Man gibt sich irgendwas am Rand vor und weiß dann schon, wie es im Inneren aussieht. Okay, gucken wir uns ein Bild dazu an. Seite 68 in der Mitte ist ein Bild gemalt. Das Blaue ist die Menge U, die soll offen sein. Dann haben wir in dem U irgendwelche Löcher, die sind erlaubt. U muss auch kein Gebiet sein. So, und Wasser wird aber verlangt. In Rot ist die Kreisscheibe eingezeichnet, entsprechend die Kreislinie Kappa RZ0. Mit Zentrum Z0 und W ist jetzt irgendein Punkt im Inneren dieser Kreisscheibe. Und dann können wir die Formel benutzen in dieser Situation, wenn immer f eine holomorphe Funktion ist, die auf U definiert und Werte in C hat. Auf Seite 68 unten als erste Bemerkung finden Sie das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Werte auf dem Rand der Funktion f garantieren Kenntnis über die Werte, die man im Innern hat. Seite 69 oben nochmal die Bemerkung, völlig falsch im reellen Fall. Da kann man aus der Differenzierbarkeit plus Kenntnis der Randwerte in keiner Weise über irgendwas auf irgendwas schließen, was im Inneren passiert. Das ist also völlig funktionentheoretisch, was wir jetzt hier festgestellt haben und zeigt den deutlichen Unterschied zwischen komplexer Differenzierbarkeit und reeller Differenzierbarkeit. Komplex differenzierbare Funktionen haben viel, viel stärkere Eigenschaften und ich denke, die Cauchy-Integralformel liefert so einen ersten Eindruck davon. Bemerkung Nummer 2 mit einem Ausrufezeichen markiert. Da steht, wenn man den Punkt W außerhalb der Kreisscheibe wählt, der abgeschlossenen, natürlich in U, dann ist das entsprechende Integral, was man in der Integralformel hinschreibt, 0. Ja, warum? Die Begründung steht auf der Seite 69 in der zweiten Hälfte. Da wird argumentiert mit dem Cauchy-Integralsatz. Und ich denke, so als Übung können Sie sich mal überlegen, wie man den Integralsatz in diesem Fall ins Spiel bringen kann. Da muss man entsprechend ein einfach zusammenhängendes Gebiet wählen. Das heißt G und kann dann den Integralsatz benutzen, um sozusagen mit dem Integralsatz angewendet, nicht auf die holomorphe Funktion f, sondern auf die holomorphe Funktion z geht über in f von z durch z minus w zu schließen, dass dann unser Integral verschwindet. Das heißt, man kann nicht den die Cauchy-Integralformel immer so lesen, dass man stets den Funktionswert rausbekommt. Das gilt nur für die Punkte w, die im Innern des Kreises liegen. Für Punkte w außerhalb der abgeschlossenen Kreisscheibe bekommt man 0 und das sollten Sie sich in Ruhe auf der Seite 69 und der Seite 70 oben noch angucken. Dann gibt es noch eine Verallgemeinerung. Die Überschrift bei der Integralformel war ja die Integralformel für Kreisscheiben, sprich für Integrationsweg gleich Kreislinie. Und die Verallgemeinerung, Punkt 3 auf der Seite 70, da greift man jetzt eben allgemeinere Integrationswege auf. Gamma soll ein geschlossener Integrationsweg sein, doppelpunktfrei und positiv orientiert. Und man verlangt, Gamma verläuft in einem einfach zusammenhängenden Teilbereich unserer offenen Menge U. Das ist eine wesentliche Forderung, also Gamma darf kein Loch umfahren. Wenn der Integrationsweg Gamma in einem einfach zusammenhängenden Teilbereich von U verläuft, dann ist es so, f nach wie vor holomorph auf U. Es gilt die Formel von vorhin, integriert wird über Gamma. Links steht der Funktionswert von f an der Stelle w, aber jetzt natürlich für die w aus dem Bereich, der von Gamma umschlossen wird. Aus dem offenen Bereich, sozusagen aus dem Inneren des von Gamma umschlossenen Bereiches. Das ist also eine Verallgemeinerung auf den Fall, dass man nicht speziell eine Kreislinie hat, sondern wie vorausgesetzt einen geschlossenen Integrationsweg, der keine Doppelpunkte hat, was wir eigentlich immer voraussetzen, und der positiv orientiert ist. Das ist auch wichtig, positiv orientiert. Nochmal, das Innere des umfahrenden Bereiches liegt zur Linken. Dann bleibt die Integralformel gültig für die Punkte w, die aus dem Inneren des umfahrenden Bereichs stammen. Diese beiden Sätze von Cauchy, also Satz und Formel, die sollten Sie wirklich parat haben. Die werden wir im Folgenden immer wieder benutzen. Und was ganz wichtig ist, die Voraussetzungen, die gemacht werden, die kann man nicht abschwächen und da sollte man auch wirklich genau hinschauen, dass in den Anwendungen die Voraussetzungen dann auch erfüllt sind.